MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Münchner Kirchenradio, das Radio im Erzbistum München und Freising.
Heute mit Corbinian Bauer. Am 25. November werden hier bei uns, beim Michaelsbund, 20 Stolpersteine verlegt. Darüber haben wir an dieser Stelle schon ein paar Mal gesprochen, denn in diesem Haus, in dem wir heute arbeiten, am Stachus, da haben 20 Jüdinnen und Juden gelebt, die Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. In einem Podcast stellen meine Kollegin Brigitte Strauß und der Münchner Initiator der Stolpersteine, Terry Swartzberg, die Menschen vor, die vielleicht hier in diesem Studio ihr Wohnzimmer gehabt haben. Brigitte, jetzt am Wochenende ist die zweite Folge erschienen. Worum geht's denn in der Folge?
Also zum einen geht's um das Stadtviertel und im Besonderen um die Herzog-Wilhelm-Straße und darum, wie sich die Wohnsituation im Laufe der Jahre verändert hat. Man muss sich vorstellen, es gab ganz viele jüdische Geschäfte in der Stadt und es gab ja diese Propaganda, kauft nicht bei Juden. Und das hat natürlich dazu geführt, dass es den Menschen wirtschaftlich immer schlechter ging. Also sind sie zu Freunden und Verwandten gezogen. Später mussten sie zum Teil sogar umziehen, weil die Nazis das so beschlossen haben. Und so kam es, dass hier in diesem Haus am Ende 20 Menschen auf recht engem Raum zusammengewohnt haben.
Wer waren denn die Menschen? Weiß man da etwas mehr?
Ja, man kann eine ganze Menge erzählen. Da gab es zum Beispiel Helene Landauer. Die wohnte zuerst mit Mann und zwei Kindern hier. Sie hatte ein Delikatessen- und Kolonialwarengeschäft. Zu ihr kam dann ihre Schwester Luise Levi mit Mann und Sohn. Und auch eine gute Freundin ist mit eingezogen, Caroline Gutentag. Da gibt es Quellen, die belegen, dass die Familien befreundet waren. Und auch ein David Meyer kam hierher. Das war vermutlich ein Neffe von Helene. Die war nämlich eine geborene Meyer. Und solche Familienzusammenhänge gibt es noch mehrere. Aber in der aktuellen Folge schauen wir uns eben Helene Landauer und ihre Verwandten und Freunde an.
Und woher wisst ihr das jetzt alles so genau?
Also die Namen, Adressen, Geburtsdaten und Geburtsnamen und alles, was man über das Leben und Sterben dieser Menschen weiß, kann man nachlesen im Gedenkbuch für die Münchner Juden. Und der Mann, der die Daten zusammengetragen hat aus unterschiedlichen Quellen, der war auch mit uns im Studio. Andreas Häusler heißt er und er kann vor allem auch einordnen, was man aus diesen Daten alles schließen kann. Das war unglaublich spannend und unglaublich traurig.
Ja, das glaube ich. Denn am Ende sind ja von den Nazis dann alle ermordet worden.
Ja, wobei einige es geschafft haben, zumindest ihre Kinder außer Landes zu bringen. Wie das möglich war und warum die alten Leute nicht mitgegangen sind, auch darüber reden wir in der aktuellen Folge.
Zu hören heute Abend ab 20 Uhr hier im MKR oder als Podcast. Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird, heißt er. Und den gibt's überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Pfarrer Schießler hat immer ein offenes Ohr für alle Sorgen und Probleme seiner Mitmenschen. Aber wie ist das denn, wenn man selbst jemanden braucht, der einem Kraft und Hoffnung schenkt? Pfarrer Schießler hat das dieser Tage selbst erlebt.
Schießlers Woche.
Hier spricht der Pfarrer. In den Evangelien taucht oft die Bezeichnung in jener Zeit auf, ähnlich so wie unsere Märchen. Es war einmal. Bestimmender, deutlich markierender ist aber die Bezeichnung von da an, von hier ab. Das ist ein ganz starkes Gliederungssignal, das immer wieder kennzeichnet, jetzt beginnt eine neue Zeit und eine alte Zeit ist abgeschlossen. Von da an heißt, ich habe ausgelernt. Im 10. Kapitel im Markus-Evangelium, das wir in dieser Woche hören, da kommt dieses von da an. Ein Blinder namens Bartimäus, der Sohn des Timäus aus Jericho, begegnet Jesus und er möchte von ihm geheilt werden. Von da an konnte Bartimäus sehen. Für Markus ist das eine ganz wichtige Zäsur. Bartimäus ist für ihn der ideale Jünger. Diese ganzen 10 Kapitel, sie waren sozusagen die Lehrzeit der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Sie begann mit einer Blindenheilung, aber sie blieb noch anonym. Wir erfahren zu Beginn dieser Zeit nichts, wer da kam, wie er weiterlebte. Jetzt erfahren wir den Namen des Geheilten und wir erfahren, dass die neue Zeit begonnen hat, dass die Lehrzeit zu Ende ist. Bartimäus wird sozusagen zum Vorzeichen für einen neuen Weg, und zwar hin zum Kreuz nach Jerusalem. In der Folge dann will Petrus Jesus gerne von diesem Weg abbringen. Er möchte es verhindern, dass er am Kreuz endet, dass der Weg in der Verzweiflung dann zu Ende geht. Jesus weist ihn zurück mit den scharfen Worten: Weg von mir, Satan, opisomu, hinter mich. Er ruft ihn in die Nachfolge. Wir lernen das oft in unserem Leben, dass wir einfach unserem Schicksal nicht aus dem Weg gehen können. Es gibt nur einen Weg, nämlich das Schicksal anzunehmen und mit diesem Schicksal zu gehen. Genau dafür steht Bartimäus. Er verzweifelt nicht, sondern in seiner Situation tritt er Jesus gegenüber und setzt all seine Hoffnung auf ihn. Warum erzähle ich das? Weil ich in dieser Woche selber zum Bartimäus geworden bin. Stellen Sie sich einfach vor, Sie wachen morgens auf und sind halb blind. Sie haben keine Ahnung warum, Sie wissen nur, da stimmt was nicht und Sie sehen nur noch die Hälfte. Es war ein medizinisch einwandfreier Akt, eine Netzhautablösung. In der Augenklinik hat man sofort alles analysiert. Und bis ich mich versah, lag ich auf dem Operationstisch und man hat sich der Sache angenommen. Ich konnte mich in der ganzen Geschwindigkeit der Ereignisse eigentlich nur an Bartimäus halten, nur an diesen Moment halten. Und ich spürte, ja, auch für mich ist jetzt meine Lehrzeit zu Ende. Was habe ich doch über so viele Jahre den Menschen versucht, Trost zu geben in der Verkündigung, sie zu ermuntern, sich an Jesus zu halten, auf ihn zu vertrauen, sich nicht vom Schicksal niederringen zu lassen. Und dann liegst du selber da und musst es annehmen. Übrigens, by the way, ich muss es einfach auch sagen, es hat mich auch sehr viel mit Zufriedenheit und Glück erfüllt in dieser Situation. Man möchte es nicht glauben. Zufriedenheit damit, was wir in unserem Land, in unserem System für ein wirklich hervorragendes Gesundheitssystem haben. Wie der ein Zähnchen in das andere greift, wie du als Notfallpatient sofort behandelt wirst, wie ich von der Aufnahme bis zum Operateur nur freundlichste Menschen angetroffen habe. Menschen, die dir zugetan waren, die mich gekannt haben, aber auch die mich nicht kannten. Sie waren alle höflich, freundlich, haben mir versucht, die Angst zu nehmen und mich auf diesem Weg zu begleiten. Es gab noch eine sehr schöne Situation, als ich auf der Bahre lag. Dann hat der Operateur festgestellt, dass ich mit der einen Hand immer gezählt habe. Er hat mich dann gefragt, man ist ja unter lokaler Betäubung, was zählen Sie denn da? Dann habe ich gesagt, ich bete Rosenkranz. Das sind die einzelnen Gesetze, die ich da abzähle. Und dann waren wir schon auf dem gemeinsamen Weg. Wir haben über den Glauben gesprochen, während er mein Auge operiert hat und mich wieder sehend gemacht hat. Diese ganze Operation hat 2 Stunden gedauert. Ich bin dann 2 Tage im Krankenhaus versorgt worden, weiterhin mit voller Aufmerksamkeit, mit voller Zuwendung. Und ich spürte, und das war eigentlich, wie bei Bartimäus, die eigentliche Heilung. Ich spürte diese Stärke, die von diesem Menschen ausging. Ich habe gar nicht mehr erwartet, dass ich jetzt dann die Augenbinde abnehme und auf alles und alles sofort wieder hell und klar und deutlich sehe. Sondern ich bin bereits sehend geworden dadurch, dass ich meine Umwelt auf diese Art und Weise nur halb sehend wahrgenommen habe. In diesem Moment ist mir eine sehr bemerkenswerte Person, ein ganz besonderer Mensch in Erinnerung gekommen, die ich nicht vergessen möchte und die mir in dieser Stunde auch sehr viel Kraft gegeben hat. Es ist die junge indische Ärztin Mary Verghese. Sie wurde kurz nach ihrem Examen bei einem Busunfall so schwer verletzt, dass sie querschnittsgelähmt blieb. Nach langem Kampf schrieb sie ein Buch mit dem Titel »Um die Füße bat ich« und er gab mir Flügel. Denn nach der eigenen leidvollen und schweren Behinderung konnte sie sich besser in die operierten, verstümmelten und so verzweifelten Lepra-Patienten hineinversetzen. und entwickelte für sie vorteilhaftere Operationsmethoden, als sie bisher eigentlich auf dem Markt waren. Für viele Menschen am Rand der Verzweiflung wurde sie irgendwie zu einer Art Heiland. Das hat mir die Ruhe gegeben in dieser für mich ungewohnten und eigentlich verzweifelten Situation. Und ich habe gemerkt, ich möchte auch anderen Kraft damit geben, dass ich nicht verzage und dass ich mich an die Menschen halte, die sich jetzt um mich sorgen. Man hat mir Hoffnung gemacht und an diese Hoffnung möchte ich mich klammern, so wie die Patienten an diese junge Ärztin. Es würde in einigen Wochen alles wieder gut werden. Ich würde wieder ganz normal arbeiten können. Ich würde mich aber auch darauf einstellen können, dass mit dem zweiten Auge dasselbe noch einmal passiert. Doch jetzt wüsste ich, was mir dann bevorstünde. Jetzt wüsste ich, wie ich auf die Alarmsignale hören könnte. Vor allem, wie ich mein ganzes Umfeld, meine ganze Arbeitsweise, meine ganze Lebensweise vielleicht darauf einstellen könnte. Aber vor allem weiß ich, es zu schätzen. Zu schätzen, dass ich mit voller Kraft und in Gesundheit für die Menschen da sein kann. Ich habe in diesen Tagen einfach gemerkt, wie viel ich sonst überbewerte, wie viel Dingen ich ein Gewicht gebe, das sie gar nicht brauchen. Weil das eigentliche Gewicht ist doch das Geschenk des Lebens. So bin ich sehend geworden, wie Bartimäus. Meine Lehrzeit, möchte ich wie er sagen, ist zu Ende. Ja, Herr, wir können jetzt nach Jerusalem gehen. Ich habe verstanden. Nach der Lehre beginnt die Meisterzeit. Unser Pater Robert Mayer hier in München hat es in seiner Klosterhaft in Ettal in einem Lieblingsgebet von ihm ausgedrückt. Und damit möchte ich euch in diese Woche schicken. Herr, wie du willst, soll mir geschehen. Und wie du willst, so will ich gehen. Hilf deinem Willen nur verstehen. Herr, wann du willst, dann ist Zeit. Und wann du willst, dann bin ich bereit. Heut und in alle Ewigkeit. Herr, was du willst, das nehme ich hin. Und was du willst, ist mir Gewinn. Genug, dass ich dein Eigen bin. Herr, weil du's willst, drum ist es gut. Und weil du's willst, drum hab ich Mut. Mein Herz in deinen Händen ruht. Ich wünsche euch trotz allem, was mir passiert ist und jeden Tag so vielen Menschen passiert, eine gute Woche. Euer Pfarrer Schießler.
Das war Schießlers Woche, ein Podcast von und mit Pfarrer Rainer Maria Schießler. Kommende Woche wieder an selber Stelle hier bei uns im MKR und jederzeit als Podcast. In rund 2 Wochen stehen die US-Amerikaner vor der Wahl und in Teilen können sie auch jetzt schon ihre Stimme abgeben, Kamala Harris oder Donald Trump. Bereits der Wahlkampf ist ideologisch extrem aufgeladen. Religion, die spielt in der amerikanischen Wählergunst ja auch ohnehin schon eine traditionell wichtige Rolle. Selten jedoch hat die religiöse Deutung einer Präsidentschaftswahl so extrem polarisiert wie dieses Jahr. Woran das liegt? Meine Kollegin Lydia Jäger hat sich schlau gemacht.
Demokraten oder Republikaner, links oder rechts, liberal oder erzkonservativ, Atheisten oder fundamentalistische Evangelikale. Wer die US-Politik verfolgt, hat manchmal den Eindruck, in den Vereinigten Staaten gibt es nur schwarz oder weiß. Der österreichische Theologe und USA-Experte Andreas Weiß warnt aber davor, das Verhältnis zwischen amerikanischer Politik und Religion durch eine europäische Brille zu sehen.
Ich glaube, ein wichtiger Unterschied zwischen den USA und Europa ist, dass es in den USA tatsächlich von politischer Seite keine Berührungsängste mit der Religion gibt. In den USA wird Religion als Teil der persönlichen Glaubwürdigkeit gesehen und eigentlich auch vorausgesetzt. Also Politiker und Politikerinnen sogar tun sich sehr schwer, persönliche Glaubwürdigkeit zu artikulieren nach außen, wenn sie nicht auch einen religiösen Bezug herstellen.
Glaubwürdigkeit und Religion gehören für viele zusammen. Laut Verfassung herrscht in den Vereinigten Staaten zwar Religionsfreiheit, zugleich zeigt das Nationalmotto »In God we trust«, wie Religion Teil des amerikanischen Patriotismus ist.
Und das Spannende bei diesem patriotischen Lebensgefühl, auch wenn hier ein Gottesbezug hergestellt wird, es wird kein besonderes Bekenntnis oder keine Konfession hervorgehoben. Also alle Menschen, alle Gläubigen können sich in dieses patriotische System einfügen. Also es ist ein sehr inklusives Gottesbild. Es wird jetzt nicht gesagt, ist dieser Gott ein christlicher Gott oder ein jüdischer Gott oder ein islamischer Gott, sondern über Jahrzehnte hinweg hat man hier offen gelassen, wie sich die Menschen hier damit identifizieren.
Das soll der amerikanischen Gesellschaft Rechnung tragen. Die ist nämlich sehr viel pluraler, als die europäische Perspektive manchmal den Anschein erweckt und der republikanischen Wählerschaft zugetraut wird. Zu häufig wird in europäischen Medien konservativ automatisch mit evangelikalen Fundamentalisten gleichgesetzt, kritisiert Weiß. Er beobachtet in den USA aber in den vergangenen Jahren auch eine Entwicklung. Weg vom inklusiven Gottesbezug hin zur Vereinnahmung der, wie er es nennt, Berufung der USA durch einzelne religiöse Gruppierungen.
Also bestimmte Pastoren propagieren in ihren Gemeinden, in ihren Pfarrkirchen, die in den USA teilweise tausende Menschen umfassen, immer stärker dieses Zusammenfallen ihrer partikulären Bekenntnisformen oder ihrer kleinen Wertvorstellungen mit der Berufung der USA. Also hier wird die Berufung der USA, dieses eigentlich geschichtstheologische Konstrukt, sehr stark dann auf eine jeweilige Identität festgelegt.
Gerade innerhalb der Republikanischen Partei beobachtet Weiß hier seit einigen Jahren große Uneinigkeit. Ab 2016 gelang es Donald Trump dennoch, die zersplitterten Konservativen hinter sich zu einen. Weniger durch die eigene religiöse Glaubwürdigkeit als vielmehr durch religiöse Narrative.
Donald Trump ist es gelungen, den Menschen in den USA zu suggerieren, es geht ihnen extrem schlecht, obwohl Zahlen eindeutig dagegen gesprochen haben. Wenn man sich aber auf dem republikanischen Parteitag umgehört hat, da war Krisenstimmung. Quasi auch in gewisser Weise eine politische Autosuggestion, wenn den Wählerinnen und Wählern jeden Tag gesagt wird, wie schlecht es ihnen geht. Irgendwann wird das geglaubt und man sehnt sich nach dieser Figur von außen, die als Retter außerhalb des Systems darstellt.
Für viele ist Trump der Erlöser in einer Welt, von der sie glauben, dass sie ins Chaos stürzt. Der Ex-Präsident als Messias und die Moderne als Apokalypse.
Diese zentralen Figuren in der Religionslandschaft, die besonders in der Republikanischen Partei auch eine große Rolle spielen, die sehen die politische Gegenwart in den USA als Kulturkampf an. Ein Großteil dieser Gruppierungen glaubt ja tatsächlich an die Wörtlichkeit der Bibel, an die Wörtlichkeit der Offenbarung. Und das wird auch oftmals geschichtstheologisch gedeutet. Also was wir jetzt erleben, ist die Zeit der Entscheidung.
Die Inszenierung des eigenen Kandidaten als Lichtgestalt bei gleichzeitiger Verteufelung des politischen Gegners beherrschen aber auch die Demokraten.
Kamala Harris ist gerade in dieser Hinsicht vielleicht sogar die ideale Kandidatin. Sie ist eine Frau. Wir dürfen nicht vergessen, in den USA gibt es in der politischen Landschaft immer noch eine sehr, sehr dicke gläserne Decke. Sie hat ethnisch diverse Hintergründe in ihrer Biografie und sie ist Teil einer fortschrittlichen Form des baptistischen Christentums. Und insofern könnte sie durchaus mit dieser Ausrichtung auch punkten.
Insgesamt werden religiöse Themen aktuell nicht nur in den USA, sondern weltweit vor allem von rechten und populistischen Kräften beackert. Diese Vereinnahmung muss aber nicht sein, ist sich USA-Experte Weiß sicher. Er hofft,
dass wir auch wieder konstruktive Kräfte finden können, wie Religion, Spiritualität, Werte produktiv aufgegriffen werden können, nicht aus Unsicherheit, Angst oder Verteidigungshaltung. Man sollte also auch Religion nicht aus der Öffentlichkeit verdrängen, beziehungsweise aus der politischen Alltagsarbeit, sondern als immer noch gesellschaftsgestaltende Kraft wahrnehmen, ernst nehmen und sie nicht einfach den extremen Parteien freigeben.
In welche Richtung es hier in den Vereinigten Staaten weitergeht, wird am 5. November entschieden. Zur 60. Präsidentschaftswahl sind dann rund 250 Millionen Amerikaner aufgefordert, ihre Stimme abzugeben. Lydia Jäger für das MKR.
Wie jede Woche an dieser Stelle wollen wir Ihnen am Anfang der Woche schon mal ein paar Gedanken mitgeben, was uns aus der Redaktion in den letzten Tagen Schönes passiert ist. Und vielleicht finden Sie ja dann auch etwas, worauf Sie sich diese Woche freuen können.
Das Highlight der Woche.
Servus und grüß Gott, ich bin Ivo Makota, Moderator, Redakteur und Projektleitung hier beim MKR. Mein heutiges Highlight sind Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, denn ich möchte an dieser Stelle einfach mal im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen Danke sagen. Danke, dass wir seit unserem Relaunch, also unserem Neustart vom Münchner Kirchenradio zum MKR im Mai 2023 von knapp über 20.000 Hörern auf heute 143.000 Hörerinnen und Hörer angewachsen sind. Danke, dass also 120.000 Menschen mehr als vor eineinhalb Jahren jeden Tag das MKR einschalten. Was soll ich Ihnen sagen? Wir sind überwältigt, freuen uns riesig und tun auch in Zukunft alles, um Ihr Lieblingsradio zu bleiben. Danke, dass Sie das MKR jeden Tag hören. Danke, dass Sie auch in Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis davon erzählen und auch vielleicht schon erzählt haben. Und danke, dass Sie auch hoffentlich morgen noch bei uns sind. Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.